True Crime zwischen Inn und Alpen. Der OVB24-Podcast. Mit wahren Kriminalfällen aus der Region.
Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge des OVB24-Podcasts True Crime zwischen Inn und Alpen. Heute, wie wir bereits schon angekündigt haben, schauen wir uns den WM-Mord von 2014 an. Im Vorfeld müssten wir dazu sagen, dass in dieser Folge auch Harald Baumgärtel, Strafverteidiger aus Rosenheim, zu Wort kommt. Er sitzt natürlich heute nicht bei uns, sondern wir haben uns im Vorfeld lange mit ihm über diesen Fall unterhalten, da er persönlich involviert war.
Und noch ein kleiner Hinweis, bevor wir mit der heutigen Folge starten. In dieser Episode sprechen wir über real stattgefundene, extrem gewalttätige Verbrechen. Wir thematisieren unter anderem die tödliche Messerattacke auf einen älteren Mann sowie den schweren Angriff auf eine Jugendliche. Dabei kommen detaillierte Schilderungen von schwerer körperlicher Gewalt, Verletzungen sowie Erwähnungen von häuslicher und sexueller Gewalt zur Sprache. Wenn diese Themen bei euch belastende Gefühle oder Erinnerungen auslösen können, empfehlen wir euch, diese Folge nicht oder nur in Begleitung anzuhören.
Wie lange geht das noch so weiter? In der Endlosschleife der Kampfzweikämpfe. Jetzt ist es vorbei!
Wir gehen also zurück an den 13. Juli 2014. Das war der letzte Tag der Fußball-Weltmeisterschaft und der endete für Deutschland in einem absoluten Höhepunkt. In der 113. Minute des Finales gegen Argentinien schießt Mario Götze die Nationalmannschaft zum vierten WM-Titel. Und in Deutschland, da feiern Millionen Menschen in den Straßen und auf Plätzen.
Das erste Mal, dass Deutschland zu meiner Lebzeit Weltmeister wird, noch nie so ein Gefühl gehabt. Ich hoffe, es kommt noch öfter vor.
Aber gegen Argentinien war es ja klar, dass wir gewinnen, oder?
Traumhaft, den vierten Stern auf der Brust zu haben, traumhaft.
Das ist so geil, wir haben nicht mehr damit gerechnet, aber dann in der 113. Minute, es gibt kein geileres Gefühl mehr.
Atemberaubend, es ist gigantisch.
Überwältigt, noch keine Worte, es ist noch unglaublich irgendwie.
Unbeschreiblich, mehr gibt's nicht zu sagen.
Großartig, absolut klasse.
Weltmeister, Weltmeister!
Auch in Reichenhall steigt die große Fußballparty. Wildfremde Menschen umarmen einander und lassen die Nationalmannschaft hochleben. Einer aber feiert nicht mit. Und kurz nach zwei muss es gewesen sein, als er sich auf den Weg macht und alleine durch die Nacht wandert. Im schwarzen Kapuzenpullover mit einem Messer in der Tasche. Seine Gedanken sind düster. Christoph R. will einen Menschen sterben sehen. Du hast dich lange in diesen Fall hineingewühlt, Michael. Was passierte dann?
Ja, früh am Montagmorgen, es ist ungefähr 3 Uhr, trifft Christoph R. auf den 72-jährigen Alfons S. Malermeister, der hat mit Freunden das Finale in einer Wirtschaft angeschaut und sich dann irgendwann auf den Heimweg gemacht. Christoph R. ist ein Soldat der Bundeswehr. Er geht Alfons S. nach und sticht auf einmal mit einem Messer auf ihn ein. 29 Mal am Kopf verletzt er ihn tödlich. Und dann begegnet er der 17-jährigen Sarah F.
Und auch sie wurde von ihm dann angegriffen, oder?
Genau. Die war auch auf dem Heimweg. Sie hatte ebenfalls mit Freunden zusammen das Finale angeschaut und konnte dann später schwer verletzt entkommen. Sie hat dann später vor Gericht ausgesagt, wie der Angriff überhaupt ablief. Er lief auf mich zu, sagte sie da aus. Ich überlegte noch, ob ich rübergehen soll auf die andere Straßenseite. Er sagte, hallo? Ich sagte, hey. Und dann spürte ich auch schon den ersten Stich in den Kopf.
Später beschreibt sie es noch genauer. Noch im Stehen traf er mein linkes Auge. Dann ging ich zu Boden. Nach zwei Atemzüge packte er mich an den Haaren, zog mich hoch, zielte auf mein rechtes Auge. Schließlich, als ihr der Angreifer das Messer in die Brust drückte, habe sie erkannt, dass sie sterbe, wenn sie nichts unternehme. Was in den Minuten darauf passierte, auch das hat sie dann ausgesagt. Ich bin nur gerannt und habe geschaut, dass ich überlebe. Schwer verletzt hat sie es geschafft.
Hans-Peter Butz von der Kripo in Traunstein hat in diesem Fall dann die Ermittlungen übernommen. Er hat die SOKO 14. Juli zusammengestellt. Später wird er sagen, es war schon ein sehr heftiger Fall. So einen Fall in dieser Brutalität habe man seitens der Dienststelle noch nie gehabt. Und diese Bluttat ging natürlich auch nicht an den Menschen in Reichenhall vorbei. Besonders nah dran war unsere Kollegin Tina Blum, die damals in Reichenhall lebte und in der Nähe des Tatorts wohnte.
Ich erinnere mich recht gut an diesen Morgen. Ich war damals recht früh unterwegs mit dem Hund spazieren, weil ich an dem Tag arbeiten musste. Und ich habe schon auf der Runde sehr früh gemerkt, irgendwas ist heute Morgen anders. Also es war sehr viel Polizei unterwegs und Richtung Innenstadt war alles abgeriegelt. Ich habe dann trotzdem über Umwege einen Blick werfen können und habe noch gesehen, wie damals die Spurensicherung in der Poststraße den Tatort abgeriegelt hatte und ja die ganze Beweisführung aufgenommen wurde. Ja, in einer recht kleinen Stadt wie Reichenhall macht es dann natürlich schnell die Runde. Die ersten Medienberichte kamen auch ziemlich schnell und wir wussten dann, dass eben ein älterer Herr erstochen wurde. Schnell haben wir auch erfahren, dass eine junge Frau oder ein junges Mädchen lebensgefährlich verletzt wurde. Ich kann mich noch ziemlich gut erinnern, als bekannt wurde, wo das passiert ist, weil ich habe damals in der oberen Stadt gewohnt, am Florianiplatz. Und der Angriff auf das junge Mädchen muss wohl im Bereich der Berchtesgadener Straße damals gewesen sein. Und das war nur wenige Meter wirklich von meinem Haus entfernt, also quasi meine Nachbarschaft. Und das Gefühl, das wir damals hatten, vor allem auch in meinem Freundeskreis, meine Mutter, meine Schwester, meine Freundinnen, das war damals schon sehr beängstigend, weil der Täter ja auf der Flucht war, man nicht wusste, wer es ist. Ist ja vielleicht noch da, ja, in der Stadt. Und es hat uns allen ein sehr beängstigendes Gefühl gegeben, abends, vor allem nachts rauszugehen.
Die Polizei suchte relativ schnell auf Hochtouren nach dem Täter. Rund 40 Beamten waren in der Soko, da war eine Soko zugeteilt, auch mit einem Phantombild suchte man nach dem Täter. Wie die Anwohner das damals miterlebt haben, diese wahnsinnigen Ermittlungen, auch das schildert uns Tina nochmal.
Ja, und wie das so ist in der kleinen Stadt, kennt man sich natürlich auch. Und sind zum Beispiel ein junger Mann aus meinem Bekanntenkreis ist in Verdacht geraten, da er dem Phantombild damals sehr ähnlich sah und musste sich da vor der Polizei erklären. Und auch das angegriffene Mädchen war aus der Parallelklasse von meiner Schwester. Also es war sehr nah, dadurch, dass man die Betroffenen kannte und dadurch natürlich noch viel beängstigender und hat einem einfach ein ungutes Gefühl gegeben.
Der Klassenkamerad von Tina war aber relativ schnell dann nicht mehr unter den Verdächtigen. Dafür geriet jemand anderes ins Visier der Ermittler. Christoph R. Michael, im Zuge der Ermittlungen spielt auch die Tatwaffe eine große Rolle.
Ja, eine sehr wichtige Rolle. Gut zwei Wochen nach dem Mord und nach dem brutalen Angriff auf Sarah F. fanden Polizeibeamte in einem Busch diese Tatwaffe. Das ist ein Standardkampfmesser 2000 BW der Bundeswehr. Eine Waffe mit 17 cm langer Klinge. Und so hat die Polizei dann auch konsequenterweise Gebirgsjäger in der Hohenstaufer Kaserne befragt. Und dort haben die Beamten schließlich von den grausigen Prahlereien von Christoph R. gehört.
Was hat er denn da gesagt?
Ja, er hat einem gesagt, wortwörtlich, ich bin der Mörder, ich hatte Lust dazu. Das hat ein Zeuge ausgesagt. Ein anderer, der mit ihm zusammen das Finale der WM angeschaut hatte, unterhielt sich am nächsten Tag mit ihm über das Blutvergießen. Wie gesagt, das war ja dann sehr schnell Stadtgespräch. Und da hat Christoph R. wieder was Eindeutiges gesagt. Er hat sich selber als Täter bezeichnet und hat dann weiter ausgeführt, die finden mich ja eh nicht. Was hätte ich denn für ein Motiv? Als der Freund ihn danach fragte, warum er das denn getan haben soll, hat er geantwortet, ach, einfach weil ich Lust darauf hatte.
Und diese ja zugegeben wirklich krassen Aussagen haben jetzt dann nicht gereicht, um ihn sofort festzunehmen, oder wie?
Na klar, hatte die Polizei ihn dann im Visier. Nur das Problem war, Christoph R. hatte sich zu diesem Zeitpunkt dann schon abgesetzt. Er war über Frankfurt nach Norwegen geflogen. Die Polizei hat dann aber seinen Spind in der Kaserne untersucht und hat dort Kleidung gefunden mit dem Blut der Opfer und Schuhe mit blutigen Sohlen. Was sie auch gefunden haben, das war eine Messerscheide, die genau zu dem aufgefundenen Messer passte. Die deutschen Behörden haben daraufhin einen internationalen Haftbefehl erwirkt und die Zielfahndung wurde auch alarmiert. Und am 5. August Gegen 17.30 Uhr nachmittags nahm eine norwegische Polizeistreife Christoph R. fest. Es war gar nicht weit weg von Trondheim.
Da muss man sich aber schon die Frage stellen, warum reiste der 20-Jährige nach so einer Tat nach Norwegen? Das hat uns Harald Baumgärtel, der Rechtsanwalt aus Rosenheim, verteidigte in dem später beginnenden Prozess gegen den Ex-Soldaten vor Gericht, der auf Vorwurf des Mordes und des versuchten Mordes lautete. Und warum diese Beziehung oder welche Beziehung zu Norwegen bestand, das hat er uns erzählt.
Also ich erinnere mich, dass es eine gewisse Affinität zu Brevik gegeben hat, deswegen auch seine Flucht nach Norwegen. Und das war auch so ein Zeichen, dass er die gesamte Hauptverhandlung über 16 Tage diesen gleichen Norweger Pullover getragen hat.
Ich glaube, an der Stelle, Michael, müssten wir kurz erklären, wer dieser Breivik, der angesprochene Breivik überhaupt ist.
Ja, Anders Behring Breivik. Das ist ein, man kann ihn als Rechtsterroristen bezeichnen, ein Massenmörder, der am 22. Juli 2011 Anschläge in Oslo und auf der Insel Utøya verübt hat. Insgesamt starben dabei 77 Menschen.
Und was hat es mit diesem Pullover, den Harald Baumgärtel anspricht, auf sich?
Tja, wie gesagt, Anders Breivik ist Norweger. Und wohl hatte der mutmaßliche Täter im Fall von Reichenhall auch eine gewisse Affinität zu Skandinavien.
Und hat dementsprechend diesen Norweger Pulli beim Prozess getragen.
Ja, und zwar jeden Tag.
Der Prozess, der dann gegen ihn geführt wurde, erregte große Aufmerksamkeit. Man muss aber jetzt sagen, ich habe mir auch nochmal die Bilder von diesem jungen Mann angeschaut. Man kann irgendwie gar nicht glauben, dass dieser eher unscheinbar wirkende, ich würde jetzt fast sagen, Bubi mit der ein bisschen Justin Bieber Frisur und den geröteten Wangen, dass der sowas Brutales machen kann. Aber was das Besondere an diesem Fall war, das erklärt uns jetzt auch nochmal Harald Baumgärtel.
Also dieser Fall hat natürlich gewisse Merkmale. Das passiert in dem beschaulichen Städtchen Bad Reichenhall. Das passiert in einer Nacht, wo ganz Deutschland in Jubelstimmung war. Das passiert in einer Fußgängerzone in Bad Reichenhall, wo ein Rentner, der in einem Lokal dieses Fußballspiel gesehen hat, der überhaupt keinen Zusammenhang mit dem Täter hat und dann auf doch sehr grausame Weise getötet wird. Es geht dann eben weiter, dass dieses Mädchen eine Rolle spielt, das hier doch erheblichste Verletzungen erlitten hat, bis hin dahin, dass er dann ja auch ganz normal wieder bei der nächsten Wehrübung gewesen ist, bis er dann nach Norwegen geflohen ist. Das sind so Besonderheiten, die man bei einem üblichen Tötungsdelikt schlichtweg nicht hat.
Nach dem Blutbad von Reichenhall stellten sich natürlich viele Menschen die Frage, warum? Warum hat der damals 20-Jährige das getan? Harald Baumgärtel hat den Täter während des Prozesses, aber auch davor bei vielen Gesprächen in dem Gefängnis in der JVA besser kennengelernt. Wie er ihn einschätzt oder wie er ihn beschreibt, das hören wir jetzt.
Es ist ein ganz schwieriges Kapitel, weil sich mein Mandant in diesem Verfahren die ganzen 16 Hauptverhandlungstage und auch schon im Vorverfahren mit keinem Wort geäußert hat und sich auch nicht zu irgendeinem Motiv geäußert hat.
Also man muss heute noch irgendwie im Dunkeln stochern, wenn man rausbekommen will, was den Mann angetrieben haben könnte. Was kann man denn so über seine Vorgeschichte sagen? Er hatte, glaube ich, eine Lehre begonnen, hat die dann abgebrochen. War er sowas wie der klassische Außenseiter, ein Gescheiterter?
Nein, er war sicherlich nicht jetzt der klassische Außenseiter. Er hat eine sehr, sehr schlimme Kindheit gehabt. Im Elternhaus war es äußerst problematisch. Da gab es Gewalt, da gab es sexuelle Gewalt, da gab es laufend Schwierigkeiten und er ist da in verschiedensten Kinderheimen aufgewachsen dann. Er hat also nie Fuß gefasst und hat sich aber dann bei der Bundeswehr relativ wohl gefühlt. Aber was das Motiv gewesen ist, ist für mich auch bis heute
unergründet.
Was ja nach solchen Gewalttaten, nach solchen Exzessen immer wieder besprochen wird. Und ich glaube, auch damals war das ein Thema. Welche Rolle könnten denn Videospiele gespielt haben?
Also es war damals ein zentrales Thema, weil man rekonstruieren konnte, dass er nach der Feier, als die Bundesrepublik Deutschland Weltmeister wurde, zurück in die Kaserne gegangen ist und dort sehr exzessiv ein Kriegsspiel, ein Spiel gespielt hat, das also mit sehr viel Tötung in Verbindung zu bringen ist. Der damalige psychiatrische Sachverständige ist schon davon ausgegangen, dass das eine gewisse Rolle gespielt hat und möglicherweise auch einen gewissen Auslöser gebracht hat.
Christoph R. hatte, wie wir gerade gehört haben, also eine sehr schwierige Kindheit, die ihn vermutlich traumatisiert hat. Und sogar seine Mutter selbst hat später in einem Interview den Vater als Grund dafür angeführt, dass der Sohn zum Mörder geworden sei. Christoph ist ein Ableger seines Vaters, so sagte Michaela R., die Mutter. Ihr Ex-Mann sei oft gewalttätig geworden und ausgetickt, wenn er getrunken hatte. Und da gab es noch etwas. Das haben wir ja vorhin schon von Harald Baumgärtel ein bisschen angedeutet gehört. Der Leiter des Kinderheims, in dem Christoph R. schließlich untergebracht worden war, da hatte dann noch was anderes zu berichten. Und zwar, der Vater habe die Mutter vor den Augen der Kinder vergewaltigt. Christoph R. habe, so sagte der Leiter des Heims, von Beginn an ein schwieriges Verhältnis, ein äußerst schwieriges Verhältnis zu Frauen gehabt. Und unser Kollege, der OVB-Gerichtsreporter Xaver Eichstätter, der beim Prozess 2015 auch dabei war, der hat beim Prozess folgenden Eindruck von dem Täter gewonnen.
Also an sich war man ja überhaupt gespannt, wie der Täter, der Angeklagte, ausschaut. Man hat ja nur gewusst, Bundeswehrsoldat hat einen Menschen getötet, ein Mädchen schwer verletzt. Und am Prozesstag hat man dann gesehen, okay, der ist eigentlich klein, pummelig, pausbäckig, wie so ein Schulbub hat er ausgeschaut. Das war dann schon mal ein bisschen so eine Überraschung, also so hat man es einfach nicht vorgestellt. Vom Wesen her war der Christoph R. ganz schwer zu greifen. Der hat zum einen so einen in sich gekehrten Eindruck gemacht und andererseits hat er das Gericht irgendwo auch als Bühne genutzt, so hat man meinen können. Das für ihn irgendwie wie so eine Show war. Zum einen hat er von Beginn an darauf verzichtet, dass wir Medienvertreter ihn unkenntlich machen auf den Fotos, also das Gesicht verpixeln. Das gibt's eigentlich nie. Das, vor allem hat er ja nicht darum gekämpft, um seine Unschuld oder dass er einen Freispruch unbedingt will, sondern ja, das ist dann das Nächste, der hat ja überhaupt nichts gesagt. Und auch drum, das war das Erstaunliche, dass in so einem Fall jemand dann darauf verzichtet, dass einfach sein Gesicht so auf Videos und auf den Bildern gezeigt wird. Genau, und dann eben die Tatsache, dass er eigentlich im ganzen Prozess kein Wort gesagt hat. Ganz Bad Reichenhall, sage ich mal so, hat irgendwo auch darauf gewartet, dass man von diesem Mörder eine Erklärung bekommt, irgendwie eine Entschuldigung, irgendwas, aber da kam gar nichts. Also es hat er kein Geständnis gegeben, keine Entschuldigung, kein einziges Wort im ganzen Prozess, bis auf das sogenannte letzte Wort vor der Urteilsverkündung, wo Christoph R. einfach gesagt hat, ich schließe mich meinem Verteidiger an. Den Satz habe ich heute noch ganz genau im Kopf, weil es der einzige war, den er überhaupt gesprochen hat. Und auch sein Gesicht, das hat sich total bei mir eingebrannt. Ich bin ja jeden Prozesstag in Traunstein dabei gewesen. Aber alleine wiederum die Tatsache, dass da jemand darauf verzichtet, dass man sein Gesicht verpixelt, dann bleibt einem auch weit über 10 Jahre, wo der Prozess jetzt hier ist, dann brennt sich so ein Gesicht einfach ein.
Diese Tat ist jetzt 12 Jahre her. Man muss bedenken, das Mädchen Sarah F., die angegriffen wurde an diesem Abend, hat diese schreckliche Tat überlebt. Die wird diesen Abend aber wahrscheinlich nie wieder vergessen können.
Das stimmt. Und was mir im Nachhinein also auffällt, wenn ich da die Berichte darüber lese und wenn ich Leuten zuhöre, die sie da vielleicht in der Verhandlung beobachten konnten, sie hat sich unglaublich tapfer gezeigt. Und das hat unser Gerichtsreporter Xaver Eichstätter ja damals auch gefunden.
Also die Sarah F. war ja quasi die einzige Überlebende von dieser Mordnacht, wenn wir es mal so ganz überspitzt ausdrücken wollen. Und darum war ihre Zeugenaussage natürlich auch die wichtigste im ganzen Prozess. Umso gespannt waren wirklich alle Prozessteilnehmer auf ihren Auftritt vor Gericht. Das ist ja eine junge Frau, die hat da vor einem vollen Gerichtssaal mit ungefähr 100 Zuhörern aussagen müssen. Ist natürlich das schon was Besonderes. Und der Richter Klaus Weidmann, der hat von Anfang an ist auch sehr behutsam mit ihr umgegangen, sehr rücksichtsvoll, hat ihr ganz viel Zeit gegeben. Und die Sarah hat letztendlich da aber ganz tapfer ausgesagt, ganz konzentriert, eine ganz stringente Zeugenaussage abgeliefert, die ja fürs Gericht dann auch wichtig ist in der Wahrheitsfindung. Bis auf einen Moment, und das war eigentlich der Moment, der mir vom Prozess irgendwo am besten in Erinnerung geblieben ist. Die Sarah musste den Angeklagten identifizieren. Und auch der Richter hat ihr gesagt, das geht nicht anders. Sie muss hinüberschauen und sagen, war er das? Sitzt da der Richtige auf der Anklagebank oder nicht? Und man hat schon gemerkt, dass sie das ganz widerwillig macht. Sie hat hinübergeschaut zur Anklagebank, 2-3 Sekunden Stille, hat ihm in die Augen geschaut und ist dann nur noch in Tränen ausgebrochen. Und das war auch das erste und einzige Mal, dass sie in dem Prozess geweint hat. Aber nachdem sie ihm da in die Augen geschaut hat und sofort zu weinen begonnen hat, hat man, das war eigentlich Beweis genug, dass da der Richtige auf der Anklagebank sitzt, dass sie in dieser Nacht dem Christoph R. gegenübergestanden ist und niemanden anderem.
Sarah versuchte ja auch weiterhin mit dieser furchtbaren Erfahrung umzugehen, offensiv umzugehen sogar, kann man sagen. Also sie hat sich nicht abgekapselt, sondern sie hat sich auch an die Leute gewandt, die ihr geholfen haben. Und dieser Brief, den sie da geschrieben hat, den finde ich wahnsinnig beeindruckend. Julian.
Sie hat geschrieben, mein linkes Augenlicht werde ich wohl nie mehr bekommen. Aber meine Lebensfreude und meine Liebe zum Leben kann mir niemand nehmen. Glaube, Liebe, Hoffnung. Mit diesen drei Worten möchte ich und meine Familie euch allen eine besinnliche, ruhige, stressfreie Adventszeit wünschen. Ein frohes Weihnachtsfest und ein gewaltfreies neues Jahr. Schon zuvor hatte sie sich mehrfach mit einem Vergeltskott an die Retter und auch an die Polizei gewandt.
Julian, die Haftstrafe des damaligen Täters Christoph R. neigt sich jetzt langsam dem Ende zu. Was heißt es, wird er jetzt schon bald auf freiem Fuß sein?
Naja, es ist nach wie vor so, Christoph R. hat sich immer noch nicht zur Tat, zum WM-Mord von 2014 geäußert. Im Prozess, der danach ein Jahr nach der Tat ungefähr begann, wurde er zu 14,5 Jahren Jugendstrafe verurteilt. 2029 könnte er also rein theoretisch freigelassen werden. Doch ist es möglich, dass er nie wieder auf freien Fuß gelangt. An seine Haftstrafe kann sich eine sogenannte Sicherheitsverwahrung anschließen. Was es damit auf sich hat und wie es weitergeht, auch das erklärt uns Harald Baumgärtel, sein damaliger Anwalt.
Ja, er hat 14,5 Jahre Jugendstrafe bekommen mit dem Vorbehalt der Sicherungsverwahrung. Mein Mandant war während des gesamten Verfahrens sehr zurückhaltend. Er hat sich nicht geäußert, er hat keine Mimik gezeigt und so hat er auch entsprechend das Urteil aufgenommen.
Standen Sie danach nochmal in Verbindung mit Ihrem Mandanten?
Wir standen danach noch in Verbindung und ich bin auch weiterhin mit ihm in Verbindung.
Was kann man denn sagen? Wie geht's ihm denn? Hat man den Eindruck, er ist ein Mensch, der irgendwann den Weg zurück in die Gesellschaft antreten kann?
Ich habe natürlich die Hoffnung, dass er hier den richtigen Weg jetzt gefunden hat und dass in der Zeit der Haft auch mit ihm entsprechend gearbeitet wurde. Und ich habe durchaus einen positiven Eindruck, dass das durchaus möglich sein kann.
Wann kann denn in einem solchen Fall, reden wir mal von zwischen 10 und 15 Jahren Jugendstrafe, wann kann denn dann über die weitere Sicherheitsverwahrung gesprochen werden oder ob der Mann dann vielleicht...
Es stehen jetzt die Entscheidungen an zur Frage, ob die vorbehaltene Sicherungsverwahrung ausgesprochen oder eben nicht ausgesprochen wird.
Damit ist klar, dass in den kommenden Jahren eine Entscheidung fällt, wie es für Christoph R. weitergeht. Wie es weitergeht, darüber werden wir euch auf alle Fälle auf dem Laufenden halten. Auch mit Sarah F. wollten wir sprechen. Allerdings war es uns leider nicht möglich, sie zu erreichen. Vor kurzem oder vor wenigen Tagen war wieder ein WM-Finale. Der Fall von Bad Reichenhall wird wahrscheinlich immer, wenn wieder die WM-Finals anstehen, in die Köpfe der Menschen in der Region kommen. Wenn ihr euch tiefer einlesen wollt, wenn ihr Fotos sehen wollt, wenn ihr euch den Brief von Sarah F. anschauen wollt, dann klickt gerne mal in die Shownotes oder bei uns auf den Portalen. Ansonsten hören wir uns den nächsten Fall in 2 Wochen wieder.
True Crime zwischen Inn und Alpen. Der OVB24 Podcast mit wahren Kriminalfällen aus der Region. Überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns, damit ihr keine Folge verpasst.